Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 604 des Audiocasts zu CC2TV. Ich sitze heute wieder vor dem Mikrofon hier im Studio. Wir haben es 18 Grad, also besonders warm ist es nicht, aber es geht eben so und man schläft nicht so leicht ein. Ich begrüße alle Zuschauerinnen ganz herzlich und ebenso alle Zuschauer ebenso herzlich, sowie die Zuhörer. Oft sind es ja identische Gruppen, die da zuschauen und zuhören. Aber ich glaube, es gibt bei den Zuhörern eine gewisse Gruppe, die bei den Zuschauern nicht vorhanden sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass es aber eine Menge Zuschauer bei YouTube gibt, die den Audiocast nicht hören. Hören wollen, hören können, hören verstehen können oder was auch immer. Das macht so eben den Unterschied. Hier kann ich etwas interner sprechen, hier kann ich etwas ins Nähkästchen gehen, hier kann ich auch mal über das, was gewesen ist, sprechen, was viele auf YouTube nicht verstehen würden, weil ihnen in irgendeiner Art die Zusammenhänge fehlen. Also die alle begrüße ich. Und alle, die sich nicht in irgendeine dieser Gruppen eingeschlossen fühlen, die begrüße ich ebenfalls. Die Frauen vorangestellt habe ich aus dem Grunde, weil, ich hatte ja schon mal gesagt, dass die sich ein bisschen zurückgezogen haben. Ja, nach YouTube-Statistiken sind es wohl 4,5% Frauen, die zuschauen. Und ob man den glauben darf, ist eine andere Frage, aber so in der Größenordnung kann ich mir das vorstellen. Dazu kommt, dass Frauen viel weniger häufig irgendwo etwas schreiben zu irgendwelchen technischen Details, zu irgendwelchen technischen Themen. Vielleicht, weil sie meinen, sie werden untergebuttert von den Männern. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es ja wohl so, aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch viele, denen kein Mann das Wasser reichen kann, die ich auch in den vielen Jahren, in der ich in dieser Branche mich rumtreibe, kennengelernt habe. Und von denen hört man auch nichts. Also es sind weniger Frauen als Männer, die jetzt die Lauscher aufspannen und das hören, was ich da gerade von mir gebe. Die vorletzte Folge im Jahr 2018. Wir haben heute den letzten Montag vor Heiligabend. Der nächste Montag ist schon Heiligabend. Da steht natürlich wieder eine Sendung an, und zwar CC2TV. Die habe ich vergangene Woche schon produziert. Die ist also fix und fertig, wartet nur darauf, freigeschaltet zu werden. Und dann sehen wir mal. Dann haben wir noch einen Audiocast in diesem Jahr. Da hatte ich ja versprochen, mal ein Thema aufzugreifen, wonach ich immer wieder gefragt werde. Kommt auch. So, dann würde ich mal mit den heutigen Themen anfangen. Da es ja eigentlich so eine ruhige Sache werden sollte vor Weihnachten, ich will ja nicht noch für zusätzliche Aufregung sorgen, habe ich mich mal eines Themas angenommen, in welches sehr schwierig ist für viele Leute, für mich noch schwieriger zu erklären, weil man leicht unbedarft einfach nur Mist erzählen kann, aber ich will mir Mühe geben, ich werde es versuchen. Ich fange aber erstmal mit zwei einfachen Sachen an, von den großen Playern auf dieser Welt, die genauso doof sind wie alle anderen auch. Google Plus. Ich meine, das hat ja Google schon angekündigt vor ein paar Monaten. Vor zwei Monaten, glaube ich, Oktober war es. Und da wurde ein API-Fehler vorgeschoben, dass man jetzt Google Plus irgendwann einschlafen lässt. Ob es nun so war, weiß ich nicht. Der Fehler, der sei auch schon behoben gewesen, als man darüber gesprochen hat. Das war also ein Datenleck, bei dem, ich glaube, 500.000 Nutzer öffentlich mit ihren Daten sichtbar waren. Verantwortlich dafür ist Google gewesen. Und das ist immer so eine Sache, die mich erschreckt. Google als Unternehmen mit nahezu unendlicher Finanzkraft, als Unternehmen mit fast den meisten Erfahrungen auf dieser Welt, mit allem, was sich um Software dreht, denen passieren solche Dinge. Wahnsinn. Wahnsinn. Heißt das, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, wirklich Software jetzt schon zu entwickeln, die fehlerfrei ist oder fehlerfrei genutzt werden kann? Egal. Aber das war ja nur ein Vorgeplänkel mit diesen 500.000 Nutzern. Mittlerweile sind es 52,5 Millionen Benutzer von Google Plus, deren Daten für eine bestimmte Gruppe frei sichtbar und ladbar war. Also das heißt, die Entwickler, die bei Google eingetragen sind und Applikationen entwickeln können, die konnten, wenn sie denn wollten und es gewusst hätten oder wussten, auf Daten von 52,5 Millionen Google Plus Benutzern, auch wenn sie vielleicht nur Scheintod-Benutzer sind, zugreifen. Dann hat Google natürlich gleich wieder gesagt, okay, also jetzt machen wir noch früher Schluss, als wir eigentlich schon Schluss machen wollten, und wir geben jetzt den privaten Google Plus Benutzern 90 Tage Zeit, dann werden die Konten einfach dicht gemacht, dann wird Google Plus eingestellt. So, also jeder, der irgendwelche Daten da gespeichert hat oder sonst was, Google Plus sollte ja irgendwann mal sowas werden wie ein Nachfolger oder ein Konkurrent zu Facebook, haben sie ja nicht auf die Reihe gebracht. Jeder, der da was gespeichert hat, was für ihn wichtig ist, der sollte das noch runterladen. Irgendwann ist Schluss. Die kommerziellen Benutzer und Anwender in Google Plus, ja, da hat Google sich noch nicht dazu geäußert, was damit geschieht, ob das auch dicht gemacht wird, eingestellt wird oder was auch immer. Offensichtlich gibt es auch keine sicheren Pläne für irgendeinen Nachfolger für Google Plus. Die haben sich also eine blutige Nase geholt, können nicht gegen Facebook und Co. anstinken, und das war's dann. Übrigens, dieses, na sagen wir mal, Unvermögen von Google, die Daten sicher zu halten, was ja in irgendeiner Art eine Inkompetenz darstellt, das hat vielleicht auch ein bisschen mit Arroganz zu tun, mit der Überheblichkeit eines solchen Unternehmens. Denn wenn ich mir ansehe, YouTube gehört ja auch zu Google. YouTube hat wie die letzten Jahre wieder sein YouTube Rewind veröffentlicht. Das ist ein kurzes Video, wo auf die wichtigsten Dinge im Jahr 2018 eingegangen wird. Und schon dieses Rewind, die Art und Weise, wie da Themen ausgesucht und dargestellt wurden, die geht vollständig an den YouTube-Benutzern vorbei. Denn dieses YouTube Rewind hatte bis gestern 137 Millionen Aufrufe. Das ist eine Nummer. Das hat 27 Millionen Abonnenten. Ich bin nicht dabei. Und das hat 2,2 Millionen Likes bekommen, also diesen Daumen nach oben. Und es hat 12 Millionen Dislikes bekommen, den Daumen nach unten. Google, die Mutter von YouTube, YouTube als oberster Regular in dem ganzen Videogewusel, was da Millionen, hunderte Millionenfach angeboten wird, sind nicht in der Lage, ein Rewind zu produzieren, mit dem sie ihre Zuschauer, ihre Kunden, ihre Mitglieder erreichen. Die sagen zu 80% oder ist es noch mehr, ich habe es gar nicht gerechnet, das ist es nicht, was ihr da bringt. Tolle Leistung. Man sieht, das Denken derer, die dort meinen zu entscheiden oder entscheiden zu müssen, geht vollständig an dem Bedarf, dem Bedürfnis und den Vorstellungen derer vorbei, die sie eigentlich adressieren wollten und müssten. 2,2 Millionen Likes und 12 Millionen Dislikes. Denkt einfach mal nach. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich schon angedroht habe. Ich versuche ja immer am Jahresende den Zuhörern das ein bisschen schwer zu machen. Nein, ich möchte einfach irgendwelche Themen aufgreifen, die sicherlich oft im Laufe des Jahres irgendwie herauskommen aus bestimmten Meldungen, aber dann so diffus sind, dann so unerklärt sind und bleiben und dennoch immer wieder erscheinen, dass ich der Meinung bin, man müsste mal was machen. Quantenphysik. Ja. Jetzt, Quantenphysik ist ja nichts Neues eigentlich, denn der Ole Römer, der hat schon 1676 die Lichtgeschwindigkeit bestimmt. Naja, gut, bestimmt, unbestimmt wäre vielleicht richtiger, aber für die damalige Zeit, es war mit einer Abweichung von 30% zu dem tatsächlichen Wert, von dem wir heute ausgehen, dass er richtig ist, aber das war eigentlich der Anfang der Quantenphysik. Weil es kamen immer wieder neue Geschichten und man sollte sich vielleicht mal ansehen, was Newton da brachte mit seiner Korpuskeltheorie. Und man hat überlegt, was Licht eigentlich so ist, woraus es besteht. Und es war ganz, ganz schwierig. Da gab es den Thomas Young. Das war ein Augenarzt, der hat das Doppelspaltexperiment entwickelt. Das heißt, er hat Licht durch ein Hindernis mit zwei nebeneinander liegenden engen Spalten geschickt. Und dahinter, da befand sich eine Projektionsfläche, das war einfach nur so eine Wand, auf der das Licht aufgetroffen ist. Und Young hat nun beobachtet, wie auf dieser Wand abwechselnd helle und dunkle Streifen erschienen, auf dieser Projektionswand. Und hat dann daraus geschlossen, mit vielen sehr klugen Überlegungen, dass Licht aus Wellen besteht. Nicht aus einem Strahl wie Wasserstrahl zum Beispiel, sondern dass es eine Wellenform hat. Wellen kennen wir alle, hat jeder schon mal gesehen, so eine Sinusschwingung. Das ist ja heute die Theorie, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich meine, auf der Wasseroberfläche Wellen kennen wir natürlich auch, aber das ist ja dreidimensional, das sind ja Berge. Die Wellen, die Lichtwellen oder elektromagnetische Wellen, das sind ja einfach nur hypothetisch, nur gedachte Wellen. Die haben ja gar keine Ausdehnung in dem Sinn, weder horizontal noch vertikal. Nur, sie breiten sich im Raum aus. Und ja, da gab es ganz, ganz viele verschiedene Leute, die sich immer mehr Gedanken gemacht haben, immer tiefer in diese Materie hinein gedacht haben. Experimente waren natürlich ganz, ganz schwierig. Und das Fortbewegen des Lichtes, das war irgendwo ganz schwierig, wenn wir Körper haben, wenn wir irgendwie, was weiß ich, Kohlen vom LKW schütten, wenn wir irgendwo einen Wassereimer ausschütten, da bewegen sich ja tatsächlich Moleküle. Wellen auf dem Wasser selbst, die bewegen sich aber nicht. Denn wir haben ja auch Wellen auf ruhendem Wasser, wo nur der Wasserspiegel steigt und sinkt in einem kleinen Bereich. Und das sind eben solche Wellen, die sich nicht, das Medium bewegt sich nicht, sondern nur die Welle selbst schwingt. Und diese Lichtwellen, na gut, das ist ja keine Materie. Die gibt es ja überall, auch da, wo wir nach unserer Vorstellung nichts oder fast nichts haben, im Vakuum. Und also da im dem Raum, wo nahezu keine Teilchen vorhanden sind. Das sind Änderungen, die diese Schwingung darstellen. Und diese Feldstärkeänderungen, wenn wir jetzt schon die Vorstellung haben von Wellen, da gibt es dann eben die Berge und da gibt es die Täler. Und von Bergspitze zu Bergspitze, also von Maximum zu Maximum, oder von einem beliebigen gleichen Punkt auf der ansteigenden oder absteigenden Flanke oder vom Minimum zum Minimum, da gemessen, das ist die Wellenlänge. Und aus der Wellenlänge kann ich über die Lichtgeschwindigkeit auch die Frequenz bestimmen. Wellenlänge und Frequenz hängen also über die Lichtgeschwindigkeit fest zusammen. Und das hat Einstein dann irgendwann als Grundlage genommen und weiter gedacht und ist dann dahinter gekommen, da diese Wellen ja sich nicht fortbewegen, hängen sie ja auch nicht von der Geschwindigkeit der Quelle der Wellen ab, sondern sie sind ja, man könnte fast sagen, statisch irgendwo im Raum. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit ist überall im Vakuum gleich. Wenn es in Wasser oder in Luft oder im Glas oder irgendwo sich bewegt, dann ist die Lichtgeschwindigkeit eine andere, nicht die Wellenbewegung. So, und im Vakuum ist sie überall gleich. Wenn ich jetzt mit dem Raumschiff fliegen würde, hätte vorne einen Scheinwerfer ran montiert und ich fliege mit halber Lichtgeschwindigkeit, würde man normalerweise sagen, gut, dann muss der Strahl sich ja mit der Geschwindigkeit des Raumschiffs und mit seiner eigenen Geschwindigkeit fortpflanzen. Ist aber nicht der Fall. Er bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, egal wie schnell ich fliege. Und wenn ich rückwärts fliege, auch, dann wird es nicht langsamer. Denn sonst könnte ich ja das Licht gar nicht mehr aussenden. Wenn ich mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo hinfliege, könnte ich ja rückwärts nichts aussenden. Das stimmt aber so nicht. So, und das ist das eigentlich das Prinzip, was Einstein irgendwann erkannt hat und auf dem unsere heutigen Überlegungen weitgehend immer noch basieren. Es gibt also noch nichts, was Einstein tatsächlich widerlegt hat in seinen Theorien, in seinen Vorstellungen, in seinen Formeln, sondern es ist fundamental, das ist ja das Geniale, was der Einstein damals gemacht hat. Wenn sich jetzt Wellen, solche elektromagnetische Wellen, wenn die aufeinandertreffen, dann verstärken sie sich oder vermindern sich. Die addieren sich einfach. Man muss sich das vorstellen, wenn man die übereinander legt und es trifft exakt einen Wellenberg auf einen Wellental, kommt null heraus, wenn sie gleich groß sind und die gleiche Frequenz haben und die gleiche Phasenlage natürlich. Und wenn sie die Maxima übereinander liegen, na, dann verdoppelt sich diese Geschichte. Also diese Wellen können sich verstärken oder auslöschen. Diese Überlegungen, die man da hatte, sind die Erklärung für das Doppelspaltexperiment von Young, dass man nämlich hier die Interferenz beobachten konnte, dass also aus jedem dieser Spalten eine Lichtwelle, sind natürlich unendlich viele, hinter den Spalten miteinander interferieren. Und das ergibt eine ortsabhängige Verstärkung oder auch eine Abschwächung und damit entstehen diese hellen und dunklen senkrechten Streifen hinter der Spaltwand. Nun konnte aber die Newton-Theorie nicht mehr aufrechterhalten werden und es war also klar, dass Licht keine Korpuskel sind, also irgendwelche Körper, die da durch die Gegend flitzen, sondern dass es sich um Wellen handelt. Und Maxwell hat dann auf dieser Basis den Begriff elektromagnetische Welle eingeführt. Und das ist das, womit heute die meisten unserer Geräte arbeiten. Egal, ob das nun unsere Telefone sind, ob das Funkgeräte sind, ob das Licht ist, ob das Laserstrahlen sind. Vollkommen egal. Alles, was elektromagnetische Wellen sind, hat hier die gleiche Natur. Also, diese Strahlung. Wo kommt denn die nur her? Ja gut, wir können Oszillatoren bauen, wir können die erzeugen. Aber alle Objekte senden elektromagnetische Strahlung aus. Wenn ich Ihnen sage, dass eine Glühlampe, die ja verboten worden ist in der EU, dass die, auch wenn sie keinen Strom hat, elektromagnetische Strahlung aussendet, werden Sie vielleicht sagen, der spinnt. Gut, mache ich manchmal, aber in dem Fall nicht. Denn das Metall da drin, das strahlt für uns nur unsichtbar und auch sehr schwer messbar etwas aus. Wenn wir es erhitzen, dann können Sie vielleicht früher, wenn Sie eine Glühlampe hatten, irgendein Leuchtmittel mit dem Leuchtfaden, mit dem Heizfaden da drin und haben einen Dimmer gehabt, konnten Sie erkennen, das war erst dunkelrot, dann umso mehr Sie aufgedreht haben, wurde es immer heller und ganz hell. Und wenn Sie einen Regeltrenntransformator hatten, der bis 300 Volt hochging, wurde es weiß und dann ging es aus. Ja, das heißt, die Temperatur des Fadens, des Materials überhaupt, die ist maßgebend für die Frequenz dessen, was ausgestrahlt wird. Aber es wird ja nicht nur eine einzige Frequenz ausgestrahlt, sondern ein ganzes Bündel an Strahlen, was da herauskommt. Sonst würden wir ja nur eine einzige Farbe sehen. Aber wir können das ja auch aufspalten mit einem Prisma zum Beispiel und sehen, da kommt also Verschiedenes heraus. So, diese Aussendung dieser elektromagnetischen Strahlung, das war ganz, ganz schwer zu fassen. Max Planck, ein deutscher Physiker, der hat irgendwann, naja, einen ziemlichen Schritt nach vorn getan, indem er gesagt hat, dass die Energieabgabe kontinuierlich erfolgt. Das heißt, es gibt gar keine Grenzen für die Energieabgabe, sondern diese Energie wird immer abgegeben, unabhängig von der Temperatur, also unabhängig von der Energiezuführung. Und dabei geht es aber nicht um die Höhe, sondern prinzipiell darum, dass eben Energieabgabe immer vorhanden ist. Unsere Wärmebildkameras zum Beispiel, wenn Sie das manchmal so sehen, da kann man ja so etwas erkennen, dass man Dinge erkennen kann, weil sie unterschiedliche Temperaturen haben. Und Temperatur ist Wärmestrahlung. Das sind Wellen, die da ausgesandt werden. Sonst könnten diese Kameras ja gar nichts erkennen, wenn nichts ausgestrahlt würde. Etwas, was keine Energie aussendet, ist dann in dem Fall nicht erkennbar. Es sei denn, man beschickt es mit Energie, aber dann muss es die wieder reflektieren und absorbieren. Wenn es nicht darauf reagiert, würden wir es auch nicht erkennen. So, jetzt ist nur die Frage, wenn es doch da gar keine Grenzen dafür gibt, gibt es vielleicht irgendwie eine untere Grenze? Das heißt also, dass man irgendwo eine geringste Energieabgabe hat, unter der man nichts mehr sehen oder nichts mehr erkennen kann. Und Planck hat dafür den Begriff Quantum geprägt. Die Mehrzahl von Quantum, das sind die Quanten, die wir immer und immer wieder finden. Und das war im Jahr 1900, glaube ich. Darauf geht die Quantentheorie zurück, auch wenn man damals noch gar nicht wusste, was das ist, sondern sich einfach herangetastet hat an irgendetwas, was man versucht hat zu greifen. Und dieses Greifen, das hat noch lange gedauert, bis man es wirklich begrifflich machen konnte, mathematisch fassen konnte, erklären konnte. Planck ging damals nicht davon aus, dass die Strahlung selbst auf Quanten bestehen würde, sondern nur, dass sie eben quantisierbar ist, dass es also irgendwelche Stufungen gibt, dass es eine kleinste Menge an Energie gibt, die ausgestrahlt wird und die dann nicht mehr teilbar ist. Aber die elektromagnetische Strahlung aus dem damaligen Bewusstsein heraus war das dann klar, dass sie aus Wellen bestehen musste. Young hatte dafür, ohne es zu wissen, die Grundlagen gelegt für die Maxwell-Gleichungen später. So, und Albert Einstein, das war ja nun ein Querdenker, der hat sich nun den Fotoeffekt vorgenommen. Der Fotoeffekt, der besagt, dass man Elektronen aus Metallen herausschlagen kann, schießen kann, durch Bestrahlung mit Licht. Und nach der klassischen Physik sollte nun eigentlich die Energie dieser Elektronen, die aus einem Material herausgeschlagen werden, von der Intensität des Lichts abhängen, die man auf das Material aufbringt. Aber das war nicht der Fall. Die Energie der Elektronen hängt nicht von der Intensität, sondern von der Frequenz des Lichts ab. Das heißt also, ob ich jetzt eine Metallwand habe und da mit einem 1 Watt oder mit einem Megawatt Scheinwerfer drauf strahle, ist vollkommen wurscht. Nur die Frequenz des Lichtes, mit der ich auf diese Wand drauf leuchte, nur die ist für die Energie der Elektronen zuständig. Das hat Einstein damals im Denkmodell erkannt und hat eigentlich jede Menge Widerstand in seinen Bereichen da ausgelöst. Alle Mathematiker, Forscher, Physiker haben dagegen angestunken, muss man heute sagen. Also, die Energie des Quantums ist abhängig von der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung. Je höher die Frequenz wird, die man aufbringt, desto größer wird die Energie eines Quantums. So. Und hier hat Einstein nun, anders als Planck, gesagt, dass die elektromagnetische Strahlung aus Quanten besteht. Also gibt es eine Wechselwirkung eines einzelnen dieser Quanten mit einzelnen Elektronen, die man von zum Beispiel der Metalloberfläche durch Bestrahlung löst, herausschießt, herausschlägt oder wie auch immer. Das Quant gibt also seine Energie an das herausgeschlagene Elektron ab. Und deswegen hängt jetzt die Energie des herausgeschlagenen Elektrons mit der Frequenz des Lichtes, welches dieses Elektron herausgeschlagen hat, ab. Gut, das hat man erstmal nicht geglaubt, gesagt, nee, das ist ja alles Quatsch, was der Einstein da erzählt. Kann ja so nicht sein. Und die elektromagnetische Strahlung, die sowohl als Welle wie auch als Teilchen gedeutet wurde, hat das nicht zugelassen, dieses Denken. Dann gab es aber später Experimente, und zwar Arthur Compton hat 1923 ein solches Experiment durchgeführt, und zwar mit Röntgenstrahlen, und hat in seinen Versuchen festgestellt, dass die Röntgenstrahlung auch eine elektromagnetische Strahlung ist, aber eine viel höhere Frequenz als das sichtbare Licht hat und deswegen die herausgeschlagenen Quanten durch die Röntgenstrahlung sehr energiereich sind. Viel energiereicher, als wenn man normales Licht nehmen würde. Wissen Sie selbst. Wenn Sie zum Röntgen gehen, da kann man durch sie durchgucken und reingucken. Wenn man mit einer Taschenlampe auf sie draufleuchtet, da sieht man nichts. Gut, da sieht man, ob sie sich gewaschen haben oder so, aber mehr auch nicht. Das ist im Grunde genommen das Prinzip dahinter. Je höher die Frequenz, umso energiereicher die Strahlung. Deswegen sind Röntgenstrahlen auch so gefährlich. So, und dieser Compton, der hat dann also gezeigt, dass die Röntgenstrahlung und die Elektronen, die rausgeschlagen werden, sich so ähnlich verhalten wie Billardkugeln, wenn sie sich treffen. Und da wurde wiederum der Teilchencharakter der elektromagnetischen Strahlung als Erklärung eingeführt. Diese Welle, Teilchen, Doppelnatur, könnte man vielleicht sagen, die wurde irgendwann dann von vielen akzeptiert, und man hat für die Quanten der elektromagnetischen Strahlung dann den Begriff Photon eingeführt. Was Photonen sind, ist bis heute noch gar nicht geklärt. Man arbeitet mit diesem Begriff. Man darf sich nicht vorstellen, wie die eben besprochenen Billardkugeln, dass das irgendwie kleine Kugeln oder sonst was sind, die sich mit Lichtgeschwindigkeit vorwärts bewegen. Nein, nein, denn Photonen sind nicht im Raum lokalisiert. Also man kann nicht davon ausgehen, dass sie an einem bestimmten Ort sind. Im Prinzip könnte man sagen, auch wenn es allen widerspricht, was wir um uns herum kennen, im Prinzip könnte man sagen, sie sind überall, gleichzeitig überall. Und 1951 hat Albert Einstein gesagt, 50 Jahre angestrengtes Nachdenken haben mich der Antwort auf die Frage, was sind Lichtquanten, nicht näher gebracht. Heute bilden sich Hinz und Kunz ein, es zu wissen. Aber da täuschen sie sich. Ja, muss man nur sagen, okay, Albert Einstein, so ist es. Wir wissen es heute immer noch nicht. Das Einzige, was wir wissen, das Einzige, was ich weiß, ich muss es mal wieder sagen, die Leute, die, wenn sie einen großartigen Erfolg vermelden, von einem Quantensprung sprechen, also von einem Sprung eines kleinsten vorstellbaren Teilchens, was sich überall gleichzeitig aufhält, die sind einfach nur blöde für mich. Die plappern irgendetwas nach, ohne den Verstand einzuschalten. Ein Quantensprung kann nur die kleinste denkbare Veränderung sein. Und wenn Sie also den Geschäftsbericht vorlesen und davon einen Quantensprung sprechen, naja, muss sich jeder selbst überlegen, was. Wieder zurück. Ach ja, da war übrigens, ich habe das schon mal vor 2-3 Jahren kritisiert, dass der Begriff Quantensprung einfach so doof wiederholt wird. Da hat mich ein Professor angeschrieben, ich grüße ihn übrigens ganz herzlich. Wir hatten da auch 2-3 Mal per E-Mail Kontakt, dem hat das gefallen, weil er sich auch darüber aufregt, dass der Begriff Quantensprung so falsch Verwendung findet oder benutzt wird für etwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber er würde es auch nicht aus den Köpfen der Leute herausbekommen. So viel dazu. Das war also das Wort zu Weihnachten zum Quantensprung. So, jetzt haben wir also so mal versucht herauszubekommen, was denn ein Quant ist. Ein Quant ist nichts, das ist ein Denkmodell. Wir wissen nicht genau, was es ist. Wir wissen nicht genau, wie es entsteht. Wir wissen nicht genau, aber wir können damit arbeiten. Und das ist ja eigentlich zu einem vorherigen Thema wieder so ein Problem mit Datensicherheit. Gut, natürlich haben die bei Google da nichts mit Quanten direkt erstmal zu tun, außer denen an den Füßen, aber okay, diese Datenübertragung, mit denen aber alles arbeitet, was wir im Internet machen, das könnte möglicherweise in Zukunft durch Quantentechnologie, durch Quantenforschung, durch Entwicklung von Quantenkommunikation einen Riesensprung mit sich bringen. Denn wir wissen heute, dass es gibt keinen Code, der sicher ist, keinen Schlüssel, der unknackbar ist, kein Übertragungsverfahren, was nicht angreifbar ist. Gut, es gibt sichere, okay, aber in endlicher Zeit sind die alle knackbar. Es gibt keinen, welches unknackbar ist. Aber vielleicht doch. Denn diese Kryptographie, das machen die Menschen ja seit 5000 Jahren mit allen möglichen Methoden und alle sind geknackt worden und so. Aber es gibt Entwicklung in jüngster Zeit, dass man Wege erkennen kann, wie man nun eine Quantenkommunikation, eine Quantenverschlüsselung irgendwie umsetzen kann in technische Standards, die auch allgemein nutzbar sind. Dazu gibt es übrigens Q-Link, Q.Link, Q der Buchstabe und dann .Link, .X Konsortium. Das besteht aus 24 deutschen Universitäten und Instituten und die haben einen Auftrag der Bundesregierung, ein neues System für abhörsichere Kommunikation zu entwickeln. Dieses System soll nicht mehr auf irgendwelchen Schlüsseln, sondern auf Quanteneffekten basieren. Hört sich jetzt großartig an, Quanteneffekt. Keiner weiß, was das ist, aber wir machen mal was. Nein, die wissen schon, wovon sie sprechen, aber in der Tiefe weiß man noch gar nicht, was es eigentlich ist. Wir arbeiten also nur mit Lego-Bausteinen, ohne zu wissen, woraus sie bestehen, um es mal etwas platt auszudrücken. Dazu muss man aber eine andere Geschichte einführen, und zwar das Prinzip der Verschränkung. Ich habe schon mal darüber berichtet, habe versucht, das zu erklären. Also, wenn man zwei Photonen zum Beispiel miteinander verschränkt, ich komme später noch dazu, was es ist, nehmen Sie den Begriff einfach erstmal so hin, wenn Sie die anderen Audios nicht gehört haben, dann muss man sagen, diese haben einen Zustand, der ist für uns erstmal unbestimmt. Wir kennen den Zustand dieser Photonen nicht. In dem Moment, wo wir den Zustand des einen Photons bestimmen, in dem Moment wird auch der Zustand des anderen erkennbar. Das heißt, in dem Moment können wir aber, da wir ihn erkennen können, sagen, dass er hier erkannt worden ist. Und das könnte man dafür nehmen, dass man so etwas als Begleitinformation mitschickt. Und wenn man die Begleitinformation erkennen kann, dann hat jemand dran gefummelt und dann ist es abgehört worden. Mal so ganz platt. Die IFW-Wissenschaftler, das sind dann Professor Fei Ding und Professor Oliver Schmidt, die haben gemeinsam mit der Uni Hannover eine, na, sie sprechen von optischer Antenne, entwickelt. Das ist Gallium Arsenid und da hat man Halbleiterquantenpunkte implementiert und diese Quantenpunkte sind gekoppelt so, dass man sie als Antenne verwenden kann, wobei eine Antenne nicht sowas ist wie auf dem Dach, sondern Antenne ist ja eigentlich nur der Sammler von elektromagnetischen Wellen und hier geht es um optoelektronische Antennen, die also Lichtteilchen, Paare sehr schnell erkennen können, die miteinander verschränkt sind. So, jetzt sage ich immer wieder verschränkt. Also Photonen, die verschränkt sind, um es mal auf unsere menschliche Ebene zu bringen, die können ohne Zeitverzögerung, egal wie weit sie voneinander entfernt sind, wissen, erkennen und sich verhalten so wie das andere, was weit weg ist. Das, was ich eben sagte, die sind unbestimmt und wenn ich mir es genau angucke, wird es bestimmt und das Gepaarte, das Verschränkte, wird dann auch einen Zustand einnehmen, den wir vorhersehen können und der dann auch nicht änderbar ist. Diese Lichtteilchen, Wir gehen davon aus, dass sie theoretisch unendlich weit voneinander entfernt sind. Die haben in irgendeiner Art eine Verbindung miteinander, wo wir heute noch gar keine konkrete Vorstellung haben, wie das funktionieren kann, und können, ohne dass für uns messbare Zeit vergeht, sofort auf die Zustandsänderung oder auf die Beobachtung des verschränkten Partnerteilchens reagieren. Diese Art der Kommunikation, die man sich vielleicht so denken könnte, Einstein sprach da von einer spukhaften Fernwirkung, hat auch ein bisschen daran gezweifelt, dass das möglich ist, hat aber seine Meinung ab und zu mal wieder geändert. Die hat man im Experiment nachweisen können. Man hat also auf der Erde einige Versuche gemacht, über Glasfaser hat man Photonenpaare miteinander verschränkt. Allerdings mehr als 100 Kilometer ist man damit nicht weit gekommen. Dann ging die Verschränkung der Teilchen verloren. Im Weltall ist es anders. China hat 2017 bereits Versuche gemacht, dass sie im All über Satelliten Entfernungen von 7600 Kilometer überwinden konnten mit verschränkten Teilen. Und hier hat man wieder so eine Geschichte, die noch nicht ganz greifbar ist. Man sagt, je energiereicher die verschränkten Photonen sind, umso größer ist die Reichweite. Ist ja eigentlich irgendwo ganz klar, ja. Umso mehr Energie, umso weiter geht es. Aber hier ist es nicht ganz so einfach, denn diese energiereichen Photonen, die können ja nur energiereich sein, wenn sie in ihrer Quelle energiereich gemacht worden sind, also mit hoher Energie zum Beispiel aus irgendeinem Material herausgeschlagen worden sind. Und dann muss man diese so gepaarten, so verschränkten Teilchen ja auch noch räumlich voneinander trennen, um feststellen zu können, wie weit sie diese Verschränkung aufrechterhalten können. Also es sind alles noch sehr, sehr, sehr schwierige Sachen, die wir noch gar nicht so richtig gut beherrschen und erklären können, aber wir können Experimente machen und können mit Hilfe dieser Experimente immer wieder erkennen, dass da etwas ist, dass man da sich darauf verlassen kann, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, dass man eine Verschränkung herstellt zwischen verschiedenen Elektronen, zum Beispiel Photonen, zum Beispiel, das sind die Dinger, wo wir nicht wissen, wie es ist, die wir nur so genannt haben, und dass wir damit im Grunde genommen ja auf größere Entfernung, möglicherweise, wenn wir technologisch in der Lage sind, auch auf unendliche Entfernung Informationen ohne Zeitverlust übertragen können. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass wohl diese Verschränkung sehr weit reicht, aber wir müssen diese Verschränkung eventuell irgendwo zwischendrin mit so einer Art Repeater wieder auffrischen. Das heißt, diese Photonen, die ja gleichzeitig überall sind, die wir nicht räumlich lokalisieren können, müssen auf ihrer Reise, die sie gar nicht antreten, wieder aufgefrischt werden. Im Grunde genommen die Informationen, die auf diesen Wellen, auf diesen Energieschwankungen, die wir haben, die da übertragen werden, die müssen aufgefrischt werden. Es ist also ein bisschen schwierig. Es gibt also eine ganze Menge Entwicklungen daran. Die Bundesregierung, die hatte übrigens dieses Projekt, das ist bis zum Sommer 2021 befristet, mit 15 Millionen Euro Zuschuss bedacht. Also man sieht, es kommt etwas, es ist etwas, es ist ernst gemeint, hier tut sich etwas. Jetzt war es bisher so, und so habe ich es ja auch mehrfach jetzt gesagt, dass zwei verschränkte Photonen in dem Moment, wo man das eine genauer betrachtet und seinen Zustand feststellt, das andere ebenfalls seinen Zustand ändert und die Verschränkung verliert. Und wie kann man jetzt damit zum Beispiel eine Kommunikation, ein Netzwerk aufbauen mit mehreren? in dieser Phase so gesehen gar nicht. Aber da ist jetzt in der Zeitschrift Nature, vor 2 Monaten, glaube ich, war es, habe ich es gesehen, ein Artikel erschienen von einigen Forschern, die nachgewiesen haben, dass man nicht nur Botschaften von A nach B, also kein Telefongespräch oder so, sondern hier einfache Ja-Nein-Informationen, übertragen kann, sondern dass man ein ganzes Netzwerk in diesen Kommunikationsbrei irgendwo einbinden kann. Der Aufwand wird zwar, je nachdem, wie viel Teilnehmer darin sind, extrem ansteigen, aber es wird im Moment daran geforscht, ein System zu finden, welches so einfach ist, dass man eben mit normalen Mitteln eine Kommunikation mit nahezu unendlich vielen, denn dieses gefundene System, das war, glaube ich, der Professor Ursin und der Sören Wengerowski, Wengenroth war ein anderer, nee, Wengerowski, die daran geforscht haben und die diese Sache entwickelt haben, die ist skalierbar. Man kann also nahezu unendlich viele Teilnehmer in dieses Netzwerk einbinden. Und das ist der große Durchbruch, der sich gerade jetzt Ende des Jahres 2018 abzeichnet, dass man Quantenkommunikation, die man bisher wohl nachweisen konnte, aber nicht sinnvoll nutzen konnte, denn was nutzt es mir, wenn ich irgendwie eine Information von einem Punkt zum anderen einmal übertragen kann? Das bringt nicht so wirklich etwas, dass ich da jetzt plötzlich ein komplexes Netzwerk aufbauen kann. Es ist natürlich noch ganz in den Anfangsstadien. Das heißt, es sind Beweise für die Machbarkeit da. Im Moment sind wir bei der Grundlagenforschung und ein Quantennetzwerk mit vielen Benutzern ist heute, so sagen die Forscher, nur eine Geldfrage. Geldfrage heißt, man braucht Geld zur weiteren Forschung, man braucht Geld zur Entwicklung von Technologien, mit denen es möglich sein wird, es ist eine Art Beamen, nicht körperlich, nicht irgendein Menschen von hier nach da, diese Information zeitlos zu übertragen und dafür das Netzwerk aufzubauen. Ich meine, die Physiker haben mittlerweile schon 6000 Atome verschränken können und diese von Einstein als spukhafte Fernwirkung genannte Verschränkung nachgewiesen. Es ist kein Hirngespinst mehr, es ist kein Spuk mehr, sondern wir können mittlerweile mit Quantenbits auch einen Rechner, der ganz anders funktioniert und denkt und gar nicht für unsere heutigen 3x5 ist irgendwas Aufgaben geeignet ist, mit unscharfen Bits rechnen, müssen das Ergebnis wiederum interpretieren und könnten dann relativ schnell rechnen. Und wenn wir das in Verbindung bringen mit dieser spukhaften Fernwirkung, mit diesen unsichtbaren, unvorstellbaren Verbindungen von weit voneinander entfernten Photonen, dann haben wir die Tür zu einem neuen Zeitalter aufgestoßen. Gerade in Innsbruck sind ja einige Physiker, die seit Jahren daran arbeiten, auch in Kopenhagen. Und da sollte man vielleicht ab und zu mal ein Auge drauf werfen, wie das weitergeht, was da weitergeht. Denn es gibt so viele Dinge, die wir nicht verstehen. Neben der dunklen Materie, neben der dunklen Energie, neben der spukhaften Fernwirkung, die nicht mehr spukhaft ist, sondern greifbar ist, tut sich etwas. Und wenn wir irgendwann, nicht jetzt, nicht nächstes Jahr, noch nicht mal in 10 Jahren, sage ich voraus, aber wenn wir irgendwann in der Lage sein werden, unsere Kommunikation so zu verschlüsseln, dass sie nicht mehr knackbar ist, und wenn, dass sie sich selbst zerstört und nicht abgehört werden kann, und das ohne Zeitverlust in jeder Entfernung, die wir uns denken können, transportieren können, und das ist kein Spuk, sondern das ist in dem Bereich der Realität gerückt. Es ist schon länger denkbar und es ist schon länger nachweisbar und mittlerweile ist es auch praktikabel geworden, dass wir ein Netzwerk aufbauen können, welches viele unserer heutigen Netzwerke als Pferdewagen gegenüber einer Marssonde dastehen lässt. Ein kleines Ding muss ich noch anhängen. Ich habe ja eben wieder über den Begriff Quantensprung gelästert von einigen Leuten, die nicht wissen, was es ist. Mittlerweile meint man tatsächlich die Geschwindigkeit messen zu können, mit denen ein Quantensprung abläuft. Auch in Nature stand das, und zwar in der 10.038 oder glaube ich sowas. Man hat bestimmen können, dass ein Quantensprung zwischen 45 und 100 Attosekunden dauert. Attosekunden? Es ist 10 hoch minus 18. Also weit jenseits von dem, was wir uns normalerweise vorstellen können. Wir haben ja unser Vorsilbensystem, das, was wir eigentlich alle kennen. Das sind so Dinge wie Dezi und Centi und Milli. Das ist dann 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 3. Danach kommt Mikro. Das sind dann wieder Dreierschritte. Das sind 10 hoch minus 6 und Nano und Pico. Das sind 10 hoch minus 12, haben wir in der Elektronik mit Picofarad. Das sind also 10 hoch minus 12 Farad. Dann kommt Femto und dann kommt Atto. Und Atto sind 10 hoch minus 18. So, und 10 hoch minus... Ich will mal fragen, was sagt denn eigentlich Amazon zu sowas? Computer? Wie viel ist 10 hoch minus 18?
10 hoch minus 18 ist 0,0000000000000001.
So viel zum Beitrag künstliche Intelligenz. Also, wenn wir 45 bis 100 Attosekunden haben, dann sind das 45 Sekunden, und zwar 0, und dann kommen erstmal 16 Nullen und dann 4, 5. Oder 0, und dann kommen 15 Nullen und dann kommt eine 1. In der Größenordnung, da bewegt sich so ein Quantensprung, der Ablauf eines Quantensprungs. Also so unendlich gering ist diese Änderung. Das ist also die Zeit zwischen dem Elektron, was herausgeschossen wird, und dass es auf ein höheres Energieniveau springt. Aber das ist übrigens dieses nächste Energieniveau, dazwischen gibt es keine. Und deswegen ist das dann auch eben dieses Quant, diese Quantenänderung, diese... Okay, ich will aber damit Schluss machen. Ich wollte es nur noch mal sagen, also mittlerweile kann man das feststellen, irgendwo in der Größenordnung von 45 bis 100 Attosekunden. Und das hat man mit einer Referenz von der Eichung von Jodatomen, die wiederum eine Untersuchung einer Wolframoberfläche genutzt haben. Damit hat man es festgestellt, unheimlich kompliziert. Ich habe es dreimal gelesen, ich habe es nullmal verstanden. Deswegen höre ich lieber auf damit. Mal aus der Welt der Physik, der Theorie, aus der Welt, die versuchen will, in das wahre Sein hineinzusehen, in das, was wirklich ist, wieder zurück in unsere kleine Interpretationswelt der physikalischen Realität, die wir haben. Voyager, diese beiden Sonden, die ja vor einigen Jahren gestartet sind, vor einigen Jahren, es ist schon ganz schön lange her. Und zwar im Spätsommer 1977 wurden die beiden gestartet, Voyager 1 und Voyager 2, wobei die 2 einen Umweg machen musste durch das Sonnensystem. Die ist also vorbeigeflogen an Jupiter, Saturn, Uranus und so weiter. Und Voyager 1, die hat so den geraden Weg genommen in Richtung interstellarer Raum. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen darüber reden, was ist denn das nun so eigentlich? Also, die sind jetzt schon ganz schön lange unterwegs. Und dieses Jahr hat Voyager 2 den interstellaren Raum erreicht, am 5. November übrigens. Ob das so genau festzumachen ist, gut, lassen wir den Wissenschaftlern den Spaß, wenn sie das machen. Die NASA hat auf jeden Fall das so erklärt und dargestellt. Man hat wohl auch einen eindeutigen Beweis dafür, dass dieser interstellare Raum erreicht und dass man so die richtige Vorstellung davon hatte, wo denn der eigentlich beginnt. Es gibt da nämlich ein Plasma-Science-Experiment, das bei Voyager 1 aber schon vor Jahrzehnten ausgefallen ist. Aber auf Voyager 2 hat man das Experiment noch, die Geräte sammeln also noch Daten. Und damit wurde gemessen, dass der Teilchenstrom von der Sonne nun ziemlich abrupt abgesackt ist. Der hat nicht ganz aufgehört, aber er ist doch extrem heruntergegangen. Und das ist ja diese Heliosphäre, dieser Bereich, wo der Sonnenwind aktiv ist, dass der irgendwo eben endet. Der endet natürlich nicht an einer scharfen Linie, wie eine Bordsteinkante, sondern der wabert natürlich auch, abhängig von der Sonnenaktivität, abhängig von der Strahlung und von allen diesen Sachen. Und der ist auch abhängig vom Magnetfeld, diesem komplexen Feld, welches unser Sonnensystem umfasst, einhüllt, welches die Summe von vielen Magnetfeldern ist. Und diese Grenze, nun, die hat Voyager 2 überschritten. So, und jetzt misst man natürlich weiter. Es wird immer noch etwas Sonnenwind gemessen und registriert, aber so wenig, dass man ganz klar sagt, okay, wir haben jetzt den insularen Raum erreicht, wir sind hier in der Heliopause. Und diese Grenze, jetzt hat man früher gedacht, da ist das Sonnensystem zu Ende. Aber mittlerweile denkt man da in diese Richtung anders. Das heißt, die Grenze des Sonnensystems, das sagen die Forscher heute, die liegt hinter der Oortschen Wolke. Die ist so genannt worden nach dem Entdecker. Und das ist ein Gürtel, der besteht aus kleinen Körpern, also irgendwelchen Himmelskörpern, könnte man sagen, aber wirklich klein. Die sind sehr weit von der Sonne entfernt, noch weit hinter dem Ende der Oortschen Wolke. Und zwar, man sagt, in einer Entfernung von etwa 1000 bis 100.000 astronomischen Einheiten. So eine astronomische Einheit, das ist die Entfernung von der Erde zur Sonne. Und erst dahinter, erst wenn man die Oortsche Wolke durchquert hat, erst dahinter hat man die wirkliche Grenze des Sonnensystems erreicht. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Und die NASA hat auch schon ausgerechnet, wie lange das dauern wird. Je nachdem, so etwa 300 bis 30.000 Jahre. Also ich melde mich dann wieder. Die Sonde, gut, die hat langsam auch nicht mehr so die richtige Energie, dass sie also kontinuierlich Datenströme zur Erde schicken könnte, denn es werden sehr viele Geräte abgestellt, die an Bord der Sonde bisher gearbeitet haben, um Strom zu sparen, um eventuell nochmal so einige Bilder zu senden, so einige Messwerte zu senden von Zeit zu Zeit. Und wenn man sich überlegt, 79 gestartet, am Jupiter ist ein 77 gestartet. Am Jupiter ist 79 vorbeigeflogen und zwei Jahre später Saturn und 86 Uranus und 89 war dann Neptun dran. Ja, das heißt, es sind unendliche Entfernungen für uns, unvorstellbar, wie weit die eigentlich schon geflogen ist. Die Voyager 2 ist fast 18 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, also 120 astronomische Einheiten. Und die Signale von der Sonde bis zur Erde, die brauchen im Moment 16,5 Stunden. So lange durch das Vakuum des Weltalls brauchen die Signale, die sich mit Lichtgeschwindigkeit von der Sonde zu uns bewegen. Also es ist schon eine große Geschichte und dass dieses Teil da rumfliegt und immer noch funktioniert und Daten sendet, wofür die Wissenschaftler noch Jahre brauchen, bis sie die ausgewertet und verstanden haben. Das ist eine Nummer. So, alle reden vom Mars, alle wollen zum Mars, einige wollen hin und gar nicht mehr zurückkommen. War ja früher auch so, die Leute haben per Schiff fremde Länder entdeckt und es war ihnen klar, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr zurückkommen können. Es gibt genügend Freiwillige, die zum Mars fliegen wollen würden, mit dem Wissen, dass sie gar nicht zurückgeholt werden könnten, in aller Regel. Aber okay. Neil Armstrong, das war noch eine Nummer, als sie damals auf dem Mond gelandet sind. Und dann ist erstmal eine riesenlange Pause gewesen, weil diese Anstrengungen, diese technischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, also monetäre Anstrengungen für eine einzige Nation eigentlich viel zu groß sind. So, mittlerweile hat sich die Technologie weiterentwickelt. Jetzt kommen sogar schon irgendwelche Privatfirmen und wollen da auf den Mond fliegen. Okay, aber China, Russland, Indien, USA, alle wollen jetzt wieder auf den Mond. China will um den Mond herumfliegen, auf der Rückseite eine Station eröffnen und forschen auf der Erde abgewandten Seite, weil da ist man abgeschirmt von den ganzen Strahlungsgedöns und Müll, was wir hier auf der Erde produzieren, und will dann dort eine Forschungsstation einrichten. Die USA wollen auch wieder dahin, wollen auch eine Station einrichten und auch Verbindungen letztendlich herstellen, was eigentlich von vielen Privatunternehmen dann ab 2024 angeboten werden soll. Und man will auch eine Raumstation um den Mond herum einrichten. Also es gibt eine ganze Menge Interesse daran, den Mond wieder näher zu betrachten, und China reden mittlerweile sogar, lese ich immer öfter, von einem Krieg aus und im All. Das wird ja noch eine Nummer werden, wenn die sich dann da auf dem Mond genauso streiten wie auf der Erde. Ich meine, irgendwo sind die Politiker alle bekloppt. Statt gemeinsam wirklich da was zu machen, was auf die Beine zu stellen, reden sie jetzt schon vom Krieg im Weltraum. Ja, der erste Taikonaut, so nennen die Chinesen ihre Raumfahrer, der soll bis 2030 auf dem Mond sein, und dann wird mit dem Bau der Raumstation begonnen. Indien weiß ich nicht, die haben, glaube ich, keinen konkreten Zeitpunkt angegeben, aber die wollen am Südpol des Mondes landen und dort dann auch eine Station einrichten. Und Russland, natürlich, die können ja und dürfen ja eigentlich auch nicht abstehen, die wollen Anfang der 2030er Jahre auf dem Mond landen und wollen dort 14 Tage rumlatschen und Forschung betreiben, bevor sie dann wieder zurückkommen. Also der Mond ist wieder stärker ins Visier der Menschen gerückt, und man wird sicherlich mit Interesse feststellen können, dass dann auch Live-Übertragungen vom Mond wieder möglich sein werden und können. Und das wird sicherlich eine Sache sein, die der Wissenschaft und der Forschung wieder viel Auftrieb geben wird. So, Auftrieb. Jetzt werde ich mich langsam auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Ich möchte mich bei allen bedanken, die im Laufe dieses Jahres wieder mit Spenden geholfen haben, dass der CC2 weiter bestehen kann. CC2 TV, ich habe es oft genug gesagt und erwähnt, hat noch nie irgendein Gerät kostenlos von irgendeinem Hersteller angenommen. Ich bekomme mittlerweile mehrfach in der Woche diese Angebote. Es wird immer gleich getan, dass man eine Besprechung machen sollte, dass man ein Video darüber machen sollte, dass dieses Video später von den Firmen genutzt werden sollte und was weiß ich nicht alles. Dass man die Geräte kostenlos bekäme, dass man sie behalten dürfte, dass man auch weiter Geräte bekommen könnte, die man dann verlosen oder sonst was könnte und so weiter. Also gekaufte Beiträge will ich nicht. In dem Moment, wo ich da die Tür aufmache, muss ich im Haus alle Spiegel abhängen, kann ich mich nicht mehr angucken, kann ich nicht mehr ehrlich sein. Entweder mir gefällt etwas und ich will es haben, und dann ist irgendwo im Kopf doch irgendwo so ein kleiner Drecksack, der sagt, jetzt musst du da was Gutes darüber sagen, sonst wollen die das vielleicht zurückhaben. Ich meine, ich habe nur von diesen Drecksäcken nur ganz wenige und ganz kleine in mir, aber jeder Mensch hat sie in sich, und deswegen möchte ich da in diese Schiene gar nicht hinein. Sie alle, die gespendet haben, Sie alle, die im Shop gekauft haben, Sie alle helfen mit, dass ich weiter unabhängig das machen kann, was ich für richtig halte. Das machen kann, wo ich sagen kann, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe versucht, es so ehrlich wie möglich zu machen. Ich habe versucht, meine eigenen Spaß hineinzubringen, aber nicht irgendwelche Vorteile für irgendjemanden da herausholen wollen. Und das ist nur möglich, unabhängig zu bleiben, wenn ich auf der einen Seite Spenden habe, auf der anderen Seite auch noch die Werbeeinnahmen von YouTube, auch wenn das nur nicht die Welt ist und nicht der Brüller ist, und wenn ich auch noch aus dem Shop einen Umsatzbonus erhalten kann. Also all die, die auf diese Art und Weise mitgeholfen haben, verdienen meinen ganz großen Dank. Und die anderen, die sich das ohne Spenden und ohne Shop-Umsatz angehört haben, bedanke ich mich auch, dass ihr das ausgehalten habt. Ich wünsche allen eine ruhige Woche bis Weihnachten. Nicht zu viel Stress, nicht zu viel Hektik. Und dann nächste Woche ab Heiligabend die Ruhe, die wir alle brauchen in unserem immer hektischer werdenden Leben. Ich wünsche, dass Sie gemeinsam mit Ihren Familien einige Stunden zubringen können, erzählen, reden, essen. Muss nicht so viel getrunken werden und noch weniger geraucht. Und machen Sie einfach was daraus. Machen Sie das, wo Sie sich wohlfühlen und wo Sie auch hinterher noch den Wohlfühleffekt mit ins nächste Jahr nehmen können. Und das nächste Jahr? Ja, da hören wir uns. Das heißt, Sie können mich am 31. Dezember nochmal hören. Und deswegen verkneife ich mir auch die Grüße und Wünsche fürs nächste Jahr. Jetzt erstmal frohe Weihnachten und bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.